Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema diesmal, das Konzil von Nicäa.
Ja.
Und ich jetzt habe kommt das Gefühl, dass ich gerade erst darüber gelesen habe.
Echt?
Ist in der Zeit, also in der Wochenzeitung, war in der aktuellen, also in der Ausgabe von, was ist das, Mitte April eine Ausgabe, war ein sehr langes Dossier, die haben ja so eine Abteilung Dossier, sehr lange Reportagen und Berichte und so, über wie die frühen Christen erfolgreich waren.
Ja.
Und ich meine, da wäre das Konzil von Nicäa drin aber vorgekommen, hallo. Nämlich als sozusagen, warte mal, kriege ich das noch zusammen? Da haben sich zum ersten Mal sämtliche Kirchenführer zusammengesetzt und festgelegt, was Christentum überhaupt bedeutet.
Mein Gott, der Junge ist gut.
Oder?
Nicht zu fassen.
Total schöner Artikel. Ich tue den in die Shownotes. Es wirklich lohnt sich zu lesen. Alleine für diesen einen Artikel lohnt sich die komplette Ausgabe zu bezahlen.
Ja. Also ich will mal Folgendes sagen. Ich bin ja jetzt auch mehr oder weniger jedenfalls ein Heidenkind. Also ich bin den beiden offiziellen christlichen Kirchen also nicht dabei. Entschwunden, genau. Und aber trotzdem stelle ich fest, dass ich in ganz, ganz vielen Bereichen natürlich christlich geprägt denke. Und selbstverständlich leben wir beiden Heidenkinder in einem christlichen Umfeld und sind natürlich auch von unseren Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten etc. entsprechend geprägt, auch wenn wir das selber vielleicht ablehnen und wenn wir selber sagen, dass mit Jesus und was da alles mit zusammenhängt, das ist irgendwie auch eine schöne Geschichte, aber interessiert mich nicht.
Naja, aber man muss einfach nur sagen, ja, mit dem habe ich nichts zu tun. Frag einfach nur, kannst du einfach nur fragen, welches Jahr haben wir?
Ja, genau.
Und dann weißt du, wer gewonnen hat.
Wobei, dann musst du schon sagen, es ist ja die Frage, wann der geboren wurde und es könnte 4 vor oder 7 nach Christus sein. Also egal. Es ist auf jeden Fall so eine starke Prägung. Und je mehr ich mich auch mit Geschichte beschäftigt habe und da mal so allmählich so einen kleinen Durchblick über die europäische Geschichte gefunden habe, habe ich festgestellt, wie sehr im Schlechten wie im Guten diese Religionen, das sind ja mehrere, oder Konfessionen bei den Christen, diesen Kontinent geprägt und die Welt auch geprägt haben und wie viel davon heute unser Handeln und Denken und Machen und Tun immer noch, ich sag mal, bewirkt oder präjudiziert. Und jetzt machen wir beide schön einen Sprung zurück in eine Zeit des Imperium Romanum, wo ein gewisser Konstantin am Start war. Konstantin der Große, über den haben wir auch schon mal geredet, der hat eine Schlacht gewonnen an der Milvischen Brücke. Und bei dieser Schlacht ging es darum, wer die Macht in Rom haben wird. Da ging es so Kombattantenkämpfe, also der eine Kaiser Sprössling gegen den anderen.
Könnte ich dir jetzt sogar auch referieren, weil die Geschichte stand genauso in der Zeit.
Ja, super. Ja, das ist ja wirklich irre. Ich habe sie nicht gelesen.
Zum ersten Mal weiß ich fast so viel wie du.
Ja, also jedenfalls, er hatte eine entscheidende Schlacht gewonnen an der Milvischen Brücke, die ist kurz vor den Toren Roms und er wird begleitet von einem Bischof namens Eusebio oder Eusebius von Caesarea. Dieser mit dem wunderschönen Namen, den finde ich ganz toll. Eusebio von Caesarea ist ein wunderbarer Name. Der war Theologe und wie die meisten Theologen war er auch Geschichtsschreiber. Und dieser Eusebius von Caesarea ist eine ganz entscheidende Figur, weil er berichtet darüber, dass Konstantin, bevor diese Schlacht begonnen hat, ich sag mal, wie von des Herrn Hand geleitet in den Himmel geschaut hat, um dort ein Zeichen in den Wolken zu sehen und das berühmte Chiro, also das Christusmonogramm, dort entdeckt hat. Und Eusebius von Caesarea hat gesagt, in hoc signo vinces, also in diesem Zeichen wirst du siegen. So interpretierte er das jedenfalls. Und dann hat er gesiegt und dann hat Konstantin etwas sehr Erstaunliches gemacht, nämlich er hat die konstantinische Wende vollbracht, indem er sagte, wir gehen jetzt weg von diesem kultischen, rituellen Götterglauben mit Kaiserverehrung und was weiß ich und Opfergaben und schwenken über zum Christentum. Die Christen gibt es ja bei uns seit Jesus, also seit, sagen wir mal, rund 300 Jahren und die sind da verfolgt worden, ganz schrecklich und Nero hat sie alle aufgeknüpft und sie lebten in den Katakomben, das waren unterirdische Behausungen, kann man fast sagen.
Ehemalige Minen unter der Stadt.
Genau, und da waren sie also versteckt sozusagen und waren eigentlich nicht sichtbar in der Öffentlichkeit. Nun aber eben mit diesem Chiro-Zeichen kommt Konstantin auf die Idee, das alles sozusagen, ich sag mal, umzuschwenken. Er stattet dann seine Armeen oder seine Heere mit entsprechenden Wappen aus und überall ist das Chiro-Zeichen als Ausdruck seiner militärischen Stärke zu erkennen. Er hat aber das Problem, dass dieses riesige Reich, das müssen wir uns nochmal vorstellen, das geht von Istanbul, also heutiges Istanbul, damals Byzanz, dann Konstantinopel durch Konstantin, bis nach Portugal. So, also bis zur Iberischen Halbinsel und auch weiter runter in die Maghreb-Staaten und so weiter. Also richtig groß. Und natürlich ist es dann nicht so einfach zu sagen, ey, Jungs, ab heute sind wir alle Christen. Das läuft nicht. Sondern es gibt Leute, die sagen, nee, also Christentum, das ist nichts für mich. Dann gibt es Leute, die sagen, Christentum ist schon okay, aber in einer ganz anderen Spielart. Und damit stehst du vor dem Problem, dass dein riesiges Reich sozusagen gesellschaftspolitisch auseinanderdriftet und eben nicht mehr, ich sag mal, homogen war. Wobei homogen ist ein böses Wort heute, nicht so gemeint, sondern eine in etwa gleich tickende Gesellschaft wollte er haben. Und damit fing er also an, sozusagen dieses umzusetzen in Form von Verträgen und sagte, wir müssen jetzt etwas tun. Und nochmal zur Erinnerung, zu der Zeit, in der wir jetzt sind, also Anfang des 4. Jahrhunderts, ist das alte große römische Reich in zwei Teile aufgeteilt, in Ostrom und Westrom. Und das hatte die Bedeutung, dass die Vorgänger von Konstantin erlebt und gesehen haben, wir können dieses große Reich mit einem Regierungssitz nicht mehr lange leiten, das geht nicht. Weil also von überall versuchen sie über die Grenzen zu kommen und wir brauchen Verteidigungsstationen, wir brauchen Verwaltungseinrichtungen, bla bla bla. Und da war eben
auch wie heute auch Washington und Mar-a-Lago.
Genau, war Washington, Quatsch, Rom. Rom, Ruhe jetzt, Rom und Byzanz. Und daraus wurde dann West- und Ostrom. Und dann hat es also einen Vertrag gegeben, der wurde in Mailand geschlossen zwischen dem weströmischen Kaiser und dem oströmischen Kaiser, die beide gleichberechtigt waren. Und dieser Vertrag besagte, dass den Bewohnern des gesamten Imperiums, also Ost- und Westrom, die Religionsfreiheit gewährt wird. Mhm. Und damit wurde das Christentum mit den kultischen oder heidnischen Kultreligionen gleichgestellt. Das war natürlich für die Christen der Wonnetag. Ja, da haben die Champagner aufgemacht, weil jetzt wurden sie nämlich nicht mehr unterdrückt und verfolgt, sondern sie waren jetzt gleichberechtigt.
Ja, nicht nur so. Das. Also, weil Konstantin ja die Schlacht gewonnen hat, hat er ja auch sein ganzes Geld den Christen zugeschanzt und die anderen austrocknen lassen. Ne?
Ja, Moment. Das Problem war, dass jetzt die Christen den Schuh umgedreht haben und gesagt haben, ey, den Spieß umgedreht haben, ey Leute, ihr habt uns jetzt hier verfolgt die ganze Zeit, jetzt machen wir das auch mal mit euch. Das heißt, es fing an, sehr, sehr schnell unruhig zu werden. Mhm. Und Konstantin war offenbar ein kluger Mann, weil er sagte, wir können das so nicht lange weitermachen. Wir müssen in irgendeiner Form diesen Streit beenden. Mhm. Und insofern sagte er, lass uns mal überlegen, ob wir da nicht irgendeinen Ausgleich finden. Und das ist so die eine Voraussetzung. Und dann hat er auch noch innerhalb der Christen ein massives Problem gehabt, weil es gab die, ich sag mal, römischen Christen, das ist jetzt nicht eine ganz saubere Bezeichnung, aber die nach dem ersten Bischof von Rom, dem heutigen Papst, liefen. Und es gab die Arianer. Arianus war ein Bischof, der die Frage aufgeworfen hat, wer ist denn eigentlich die Person Jesu? Ja, was ist das? Ist das ein Mensch oder eine Figur, die wie Gott dreigleich ist? Also Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist.
Hast du das jemals verstanden?
Nein. Okay. Oder kann das gar nicht sein, weil wenn Jesus sozusagen auch wie Gott verehrt wird, nämlich als Jesus von Nazareth, dann wäre er ja Gott gleichgestellt und dann würde man ja Gott herabwürdigen, weil es gibt ja nur einen Gott. So, und dann haben die also angefangen.
Ah, das war das Problem. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Das war nämlich in diesem Artikel nicht so richtig klar geworden. Okay, jetzt kapiere ich das Problem, ja.
Also die Frage ist, ob Gott und Jesus wesensgleiche Figuren sind oder eben nicht. So, und dann haben die darüber sich gestritten und gehackt und haben dann gesagt, nein, wir machen das jetzt zu einer Figur sozusagen, einer Multifigur. Das ist die berühmte Trinität. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Also ist Jesus Gott, der Heilige Geist ist Gott und Gott ist auch der Vater. Damit bist du dem ganzen Problem ausgewichen und hast gesagt, diese Dreifaltigkeit, also Trinität, ist die Basis des nunmehr geltenden christlichen Glaubens. So,
aber das, wo kommt der Heilige Geist da rein? Also wozu brauche ich den da noch?
Ja, der Heilige Geist kommt ja über dich und infiltriert dich mit der Botschaft Gottes, die du über Jesus, über die Bibel, okay, über das Neue Testament.
Das heißt, der bekommst. Heilige Geist ist sozusagen die Kraft, die zwischen Gott Jesus, genau, und mir vermittelt.
So würde ich das interpretieren.
Also jetzt, ich bin kein Theologe. Okay.
Ja, aber im Prinzip ist das so. Weil du musst ja erklären, das ist ja diese gesamte Geschichte ist ja voll von Inhalten, die du nicht beweisen kannst. Mhm. Also der fährt in den Himmel hoch, der kommt wieder runter, macht und tut und ist auf einmal am Kreuz und dann wieder nicht. Und was weiß ich alles? Und dann kann er übers Wasser laufen und ich kann das leider nicht. Und der macht da aus Wasser Wein. Und das sind ja alles Metaphern, mhm, die in dieser Religion sozusagen die Basis sind. So. Und es gibt eben Leute, die sagen, das kann nicht sein. Ja, Gott ist Gott und dann ist der Sohn und der Heilige Geist, von mir aus der Heilige Geist. Aber das kann nicht eine Person sein. So. Jetzt hat dieses Konzil von Nicea entschieden, und das gilt bis heute, deswegen ist dieses Konzil wirklich überragend wichtig. Es ist die Basis des Christentums, die Trinität. Also diese Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das wird auch in den Gebeten immer gesagt. Also wenn du das Glaubensbekenntnis nicht, was in den Kirchen gesprochen wird, aber wenn du das Religionsbekenntnis nimmst, da steht das genau so drin. Und dann haben die eine Formulierung gefunden, die ist bis heute gültig, mhm, und haben damit sozusagen diesen Streit entschieden. Und zwar, und das macht eben Konstantin auch noch aus, offenbar durch tätige Mithilfe des Kaisers, also durch Konstantin. Der muss offenbar sich da so reingebastelt haben, dass er mit den Theologen auf Augenhöhe streiten konnte. Und das haben die dann alle schon auch sehr erstaunlich gefunden. Und er hat sich die ganze Sache auch einiges kosten lassen. Also er hat 1800 Bischöfe eingeladen. Da kommen 300 von, die hat er alle mit Spesen und mit Übernachtung etc. versorgt. Es werden mit Beratern und Helfern ungefähr 2000 Leute bei diesem Konzil gewesen sein. Das musst du dir mal vorstellen. Wir reden vom Jahr 300. Ja. Ja. So, und erstaunlich ist, dass der Ostteil der Kirchen, also die im Oströmischen Reich vertreten waren, sehr viel besser dort vertreten waren als die aus dem Westen. Mhm. So, und damit kann man sich auch schon vorstellen, warum bestimmte Strukturen dort viel tiefer sind als bei uns. Und der Bischof, der am größten sozusagen ja Streit ausgelöst hat, war der Presbyter Arius von Alexandria. Und der war eben der Meinung, dass Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist falsch ist, weil dadurch Gott in seiner Einmaligkeit sozusagen beraubt wird. Deswegen sind Gott und Jesus, also Vater und Sohn, verschiedene Wesen, die beide verehrt werden müssten, mhm, aber eben nicht gleich sind. Und das wiederum wäre dann die Axt an der Wurzel des christlichen Glaubens gewesen. Das wurde abgelehnt. So, jetzt kann man sich ja die Frage stellen, und das haben wir natürlich auch gemacht, ist denn dadurch jetzt Ruhe eingetreten? Und die Antwort lautet nein. Ja, das ist nämlich nicht so gewesen, sondern die haben sich weiter bis richtig geprügelt. Also es gab Kneipenschlägereien, wie bei uns heute auch, wenn Fußball ist oder so. Da gab es richtig auf die Omme. Und die Leute haben das einfach nicht eingesehen. Und es hat ganz viele Jahre gedauert, bis sich das sozusagen ausgedengelt hat. Und nochmal aufgekommen ist es, und das muss man sich wirklich mal vorstellen, bei den Langobarden, die so um 800, also Karl der Große, Norditalien besetzt hatten und in Ravenna ihr Hauptdomizil hatten, das waren Arianer. Aber diese Arianer, die waren schon so weit entwickelt, dass die gesagt haben, ach komm, lass die anderen Christen mal in Ruhe, dann machen wir eben was anderes als die, aber wir werden uns mit denen jetzt nicht mehr rumhacken. Und das ist so ähnlich entscheidend, diese Diskussion, wie das, was Martin Luther gemacht hat. Ich mache jetzt mal den ganz großen Bogen.
Ich merke es gerade. Ja, gerade große Augen gemacht. Wenn wir uns sehen würden, würdest du, ja.
Ja, nee, aber pass auf, das ist interessant, weil das sind grundlegende Entscheidungen, die massive, über Jahrhunderte andauernde Konsequenzen haben, die du jeden Tag in der katholischen Kirche heute siehst oder, was ich jetzt gleich sage, in der evangelischen Kirche, wo einfach eine Grundentscheidung gefällt werden muss, die dann auch gefällt wird. Und danach ändert sich alles. Ja, die katholische Kirche, also die römisch-katholische Kirche bis 1517, mhm, Thesenveröffentlichung Luther, war aufgebaut nach dem Prinzip, Gott sagt über den Papst durch die Bibel, der Papst interpretiert die Bibel, wie das Leben auf der Welt laufen soll. Die Menschen bitten um Vergebung über den Papst bei Gott. Also über den Papst meint jetzt Bischöfe und Äbte und sowas alles, die also für den Menschen erreichbar sind. Das heißt, es gibt so eine Art Umleitung. Gott, Papst, Mensch. Und der Luther hat gesagt, nein, das ist falsch. Es gibt eine ganz direkte Verbindung, Gott
Mensch.
Deswegen brauchen wir gar keine Kirche. Wir brauchen keine Kirche. Ja, weil jeder ist
und hat damit eine neue Kirche gegründet.
Ja, jeder ist der Priester des Nächsten. Das heißt, ich könnte dir auch die Beichte abnehmen. Weil ich habe ja eine Verbindung zu Gott. Und Gott ist ja auch in dir. Du könntest auch, wenn du zu Gott selber sprichst, könntest du auch beichten, was du alles Schlimmes gemacht hast. Wenn du das möchtest.
Ja.
Da brauchst du keinen Popen zu. Und das ist natürlich, das ist genauso die Axt an der Wurzel, wie was beim Konzil von Nicea die Frage war, Trinität ja oder nein. Und deswegen sind diese Entscheidungen auch so brutal mit Konsequenzen versehen gewesen. Es hat Religionskriege gegeben. Es hat unentwegt Märtyrertote gegeben während dieser Prozesse. Weil diejenigen, die nach dem alten Prinzip, ich sag mal, römisch-katholische Kirche gelebt haben, die dachten sich, sag mal, das ist ein Ketzer. Der will uns ans Fell. Ja, so, und das geht eben alles nicht. Und irgendwann wird es in der katholischen Kirche auch die Frage geben, ob Mann oder Frau gleichberechtigt sind. Ja, weil selbst wenn in der Bibel stehen mag, dass das nicht so ist und dass dies alles aus der Rippe von Adam kommt, werden die irgendwann die Frage stellen müssen, wollen wir nicht doch mal eine Päpstin haben? Und wäre das nicht vielleicht mal eine Idee zu sagen, eine Frau kann das bestimmt auch ganz gut? Und wollen wir das nicht mal wirklich jetzt machen?
Das wäre von also ich weiß nicht, wie weit, also ob das jetzt so mittelfristig oder eher langfristig gedacht ist, aber wer könnte sowas anstoßen?
Naja, es gibt natürlich, ja, also ich bin ja großer Fan von Maria 2.0, will ich mal sagen. Das finde ich großartig, weil das sind ja auch alles Frauen, die in der Kirche aktiv sind, im Karitativen in der Kirche aktiv sind und dort sagen, ich kriege aber nicht die entsprechenden Einflussmöglichkeiten, sondern ich möchte auch gerne, keine Ahnung, Bischöfe, da gibt's ja in der evangelischen Kirche gibt's das ja, aber ich möchte auch in der katholischen Kirche hohe Ämter bis hin zum Papsttum möchte ich haben. Ich möchte eine Erzbischöfin werden. Ja, und da sagt die katholische männerbestimmte Kirche, nein, das möchten wir aber nicht, weil wir sind jetzt gerade alle 85 geworden, haben noch ein paar Jährchen vor uns und wollen selber Papst werden. So, also verstehst du, das sind so wirklich grundlegende Sachen, das kannst du ja auch in der Politik finden, wo du einfach sagst, jetzt wird es entschieden und zwar massiv. Jetzt ist Entscheidung. Und das waren eben so Knackpunkte, wo ich sagen würde, das Konzil von Nicea gehört eben auch dazu, weil das sind so, da kann man auch sagen, da trennt sich was, da sind ideologische Unschärfen gehen da weg. Da sind sich Leute einig und sagen, das machen wir jetzt so. Und dann versuchen sie das umzusetzen. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Und das ist auch je nachdem, in welcher Zeit du lebst, sehr brutal.
Hat aber bisher gut funktioniert für die.
Aber hat an sich, ja. Aber überleg dir mal, wie das wäre, wenn du tatsächlich mehrere gleich große, sich christliche Konfessionen nennende Kirchen hättest. Dann ist jede dieser Kirchen relativ klein. Wenn einer von denen Driss baut, dann weißt du nicht, wen du ansprechen sollst, weil die alle sagen, ja, das tut mir leid, das war aus der anderen Kirche. Das ist so ähnlich wie bei den Muslimen, die so viele Strömungen haben und sich eben nicht einigen können auf eine wirklich bindende und für alle gültige Auslegung.
Einen konsistenten Islam sozusagen.
Des Koran, dass du einfach sagst, Koran, ja. Die einen sagen, da steht drin, du sollst lieb sein, das steht da auch. Ja. Und die anderen sagen, da steht drin, du sollst den anderen die Ohren abhauen, wenn sie frech werden. Das steht da bestimmt auch drin. Das ist ja auch in der Bibel so. Aber du musst es eben einmal interpretieren, du musst einmal sagen, nein, wir machen das nicht mehr, wir hauen niemanden mehr auf den Kopf, sondern wir sind eigentlich lieb. Und wir sind karitativ und sozial und was weiß ich. So, dann könnte man sich daran halten und könnte sagen, den können wir ansprechen, den Oberimam von wo auch immer, das ist sozusagen der Papst der Muslime. Das wäre schön.
Wäre auch mal spannend, wie sich die Geschichte der zumindest westlichen oder nördlichen Zivilisation auf diesem Planeten entwickelt hätte, wenn das Konzil von Nicea geplatzt wäre damals.
Ja, das ist eine sehr schöne
Wahrscheinlich
Frage.
Hätten wir dann heute gar keine Christen, oder?
Also, ich sag mal so, die konstantinische Wende, die war ja vorher. Das heißt, das war ungefähr 10 Jahre vorher. Und die gilt wirklich als eine der bedeutenden Entscheidungen des Imperium Romanum. Die ist ja gefallen durch eine Person namens Konstantin. Der hat das entschieden und hat es gemacht. So, das Konzil hat sich ihm dann sozusagen nicht unterworfen, aber ist ihm gefolgt. Es wäre natürlich spannend, kontrafaktische Geschichte, es wäre natürlich spannend, mal durchzudeklinieren, was wäre denn gewesen, wenn weiterhin gleichberechtigt die kultischen, heidnischen Rituale da gegolten hätten. Was ist denn in irgendeiner weit entfernten Provinz, wenn dort ein Christ nicht die Knie vorm Kaiser beugt? Das haben die ja nicht gemacht, deswegen sind die umgebracht worden. Was ist eigentlich mit den Juden, die ja schon 200 Jahre in der Diaspora waren und natürlich auch irgendwo im Römischen Reich verstreut lebten?
Die hätten, vielleicht hätten die, wenn das Neue Testament nicht so wirkmächtig geworden wäre, sondern das Alte Testament wirkmächtig geblieben wäre, also auch die Tora, viel wirkmächtiger geblieben wäre. Vielleicht hätten die jetzt die Hosen, wie sagt man, den Hut auf. You get the point.
Ja, das wäre tatsächlich, das wäre eine spannende Frage, was dann sozusagen passiert wäre eben mit den Juden in der Zeit. Und kurz danach, das ist jetzt noch 200 Jahre hin, wird Mohammed geboren.
Stimmt.
Ja.
Gott, und das hängt da ja auch unmittelbar dran.
Ich sag ja, also wie gesagt, wenn du die Geschichte verstehen willst und warum bestimmte Dinge so sind, dann ist eben
Mohammed hätte auch was völlig anderes diktiert als diesen Koran, weil natürlich auch die sozialen, die ökonomischen Verhältnisse ganz andere gewesen wären, Konfliktparteien wären ganz andere gewesen. Wer weiß, ob es den Koran überhaupt gegeben hätte, weil wer weiß, ob Mohammed nicht, keine Ahnung, 100 Meter weiter geboren worden wäre mit einem goldenen Löffel im Mund und sich um nichts kümmern müsste. Und
aber Mohammed, das wäre schon anders gelaufen, wo auch immer hin. Mhm. Mohammed ist geprägt worden von christlichen Händlern, die ihm die christliche Heilsbotschaft erklärt haben. Er war ja so Karawaner, er ist mit Handelskarawanen gezogen und das waren Christen und die Händler und auch Juden.
Ja, so. Und irgendwann, also zuerst fand er Juden gut, irgendwann hat er sich ja mit einem gekabbelt und hat dann sich überlegt, nee, die Juden sind jetzt doof und hat das dann aufschreiben lassen. Wenn die Juden keine christliche Konkurrenz gehabt hätten, also mächtiger gewesen wären, hätten die es vielleicht sogar, was Mohammed, wäre der Koran wahrscheinlich einfach nur, weil es ist ein Wirrkopf, hat irgendeinen Scheiß aufgeschrieben, schönen Tag noch. Ja,
ja, wer aber weiß, was
das ist eben, eine krasse Idee, also krasse Vorstellung.
Was eben dadurch passiert ist, und das ist eben auch wichtig, dadurch ist der Islam auch eine Monoreligion geworden. Mhm. Also da gibt es eben auch nur einen. Genauso wie bei den Juden, genauso wie bei den Christen. Es ist eine monotheistische Religion. Und das macht auch schon mal viel. Also wenn du hier lauter, was weiß ich, wie bei den alten Griechen 20 Götter hättest, das wäre natürlich auch scheiße. Weil dann, was würdest du dann machen?
Naja, auch die Welterklärung, die dann drumherum. Ne? Wenn du 20 Götter hast, funktioniert die Welterklärung ja immer wieder über irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche Abzweige. Das ist so, weil Zeus wollte das. Nicht nur Zeus, sondern auch, keine Ahnung, Minos fand das auch nicht gut und darum ist es jetzt so. Und wenn du nur einen Gott hast, der das alles will und du dann aber auch hingehst und sagst, hey, Moment mal, hier ist aber Evolution, wenn man das als krassestes Beispiel nehmen. Es lässt sich auch viel besser argumentieren und es lässt sich viel besser auch wahrscheinlich Gesellschaft formen, wenn du sagst, wir haben nur einen Gott, wir beten nur einen an und der Rest ist weltlich.
Ja, absolut. Es ist einfach einfacher. Das ist alles völlig easy. Du hast einen, der sagt ja oder nein und fertig ist. So, ganz einfach. Also im Prinzip ist das katholische, römisch-katholische Zusammenleben in Klöstern und wo auch immer relativ simpel, weil du hast einfach den Obersten und der sagt, wie es lang geht. Schluss. So, bei den anderen, also bei den Protestanten, ist das nicht so. Ja, die stellen erstmal alles in Zweifel und reden und schwätzen und machen und tun. Das ist so. Und das ist der Vorteil, sage ich jetzt mal, wenn du das gesamtgesellschaftlich betrachtest, dass du einfach eine, ich sag mal, zielführende oder zusammenhängende Ideologie hast, die von einem interpretiert wird, dann ist die Sache eigentlich geklärt. Es erweist sich allerdings mittlerweile als eine schwere Hypothek, weil wenn die Päpste alle so im Durchschnitt 90 werden, dann sind sie von ihren Einstellungen her nicht aus dem Jetzt.
Nö, eher 90.
Ja, eher 90. Und dieser Franziskus erzählt auch nur noch irgend so ein Kram, das ist, ja.
Obwohl, neulich ist er im Unterhemd rausgegangen, was dann irgendwie seinen kompletten Vatikan in Aufruhr versetzt. Das fand ich ganz cool von ihm.
Doch. Aber er rollt doch, er fährt, er geht.
Oder so, ja.
Ja, genau.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 12. Mai 2025 auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.